Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Predigttext ist das Evangelium aus dem Lukas-Evangelium im 9. Kapitel von eben. Ich lese den Text jetzt nicht noch einmal vor. Lass uns beten. Gott, sende du deinen Heiligen Geist, dass wir verstehen, was wir hören und damit dein Wort in uns das tut, was du möchtest. Amen. Ihr Lieben, vor einiger Zeit ist mir ein schöner Ausspruch begegnet, der durch hektische Tage rettet. Ganz schlicht, beide Hände an die Tasse. Also nicht in Aktionismus verfallen, sondern einmal ruhig durchatmen, ruhig ein Stück trinken. Und dann besonnen mit dem umgehen, was dir gerade begegnet und dich vielleicht über den Haufen wirft. Ich finde, das ist ein wirklich kluger Satz, der so banal und belanglos daherkommt. Aber erstmal durchatmen, bevor ich tatsächlich anfange, mich selbst zu überholen. Dieser Satz schützt vor blindem Aktionismus. Und ist das Bild für unsere innere Sehnsucht nach Ordnung und innerer Ruhe. Soweit könnt ihr alle folgen, bin ich mir sicher. Und das können auch all diejenigen, mit denen Jesus da im Gespräch war. Denn die haben einen ähnlichen Ansatz. Und der Sonntag Oculi heute, da begegnet uns Jesus und der nimmt uns diese Tasse aus der Hand. Der nimmt sie uns aus der Hand. Jesus ist unterwegs auf dem Weg nach Jerusalem. Für ihn ist klar, was da stattfindet. Es ist der letzte Weg hoch nach Jerusalem. Das Kreuz steht am Ende. Er hat sein Gesicht fest darauf gerichtet. Er weiß, dass dieses Kreuz auf ihn wartet und weiß, dass in gewisser Weise auch die Zeit rennt. Es dauert nicht mehr lange. Und plötzlich spüren wir beim Hören dieses Textes, es gibt Momente in unserem Leben, da ist diese gemütliche Analyse gar nicht möglich. Da ist die Zeit dafür nicht da. Wir spüren es auch in der Welt, finde ich. Dinge werden brüchig. Werte, für die Gesellschaften Jahrzehnte gebraucht haben, drohen irreparabel kaputt zu gehen. Und wenn wir jetzt unpolitisch bleiben, wenn wir jetzt nur beide Hände an die Tasse nehmen, dann ist nichts geholfen und nichts getan. Denn währenddessen bröckelt das Fundament unseres Zusammenlebens und bekommt Risse. Dann verpassen wir vielleicht sogar den Moment, in dem Gott uns in dieser Welt braucht. Dieser Predigttext heute ist Passion. Also kein Wellnessangebot für uns heute Morgen. In Wirklichkeit, finde ich, ist dieser Text sogar eine Zumutung. Er kratzt an der Selbstgewissheit, an aller Bequemlichkeit, an all den kleinen Fluchtwegen, die auch ich mir so sorgfältig gebaut habe. Jesus begegnet hier drei Menschen, die alle drei das Richtige wollen. Aber er antwortet ihnen mit einer Radikalität, die uns den Atem verschlägt. Denn Jesus führt weg vom gemütlichen Rückzug und stellt uns mitten hinein in die Verantwortung, nicht um uns zu erdrücken, sondern um uns wach zu küssen für das, was wirklich zählt. Blicken wir auf den Ersten. Er ist voller Elan, vielleicht sogar ein bisschen naiv. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Wer würde das nicht gerne hören? Aber Jesus bremst ihn sofort aus. Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Kein romantisches Bild von einem Wandervogel. der die Freiheit genießt. Das ist nackte, schmerzhafte Realität der Heimatlosigkeit. Wenn ich das lese, kommen in mir sofort Bilder auf. Und die tun weh. Bilder von all denen, die ihre Heimat und Sicherheit so gerade nicht mehr haben. Bilder, die wir in den Nachrichten sehen, und das sind ja noch gefilterte Bilder. Bilder, die entstehen in meiner Fantasie von Menschen, deren Häuser zerstört sind, deren Familienmitglieder getötet wurden. Keine Heimat mehr, kein Ort mehr, an dem sie zur Ruhe kommen. Nichts, was mir Schutz bietet. Das tut mir weh, auch wenn ich das selbst gar nicht kenne. Ich liebe mein Zuhause, meine Absicherung. Ich liebe meine Rückzugsorte. Und mir vorzustellen, dass andere Menschen das auch tun, aber sie nicht mehr haben, das tut weh. Jesus sagt hier etwas Ungeheuerliches. Entgegen all dem, was wir ja sonst auch wahrnehmen und hören, Gott kommt in die Welt, um hier zu wohnen, mitten unter uns, richtet er sich kein Nest ein, macht es sich nicht gemütlich. Gott hat sich nicht in einer himmlischen Festung verschanzt. In Jesus wird Gott selbst ortlos, verletzlich, schutzlos, um genau an der Seite derer zu stehen, die nirgends mehr hingehören. Das erzählen die Evangelisten durchweg. Jesus wendet sich denen zu, die keinen Ort haben in der Gesellschaft. Das Evangelium ist hier, finde ich, super tief versteckt. Es liegt nicht auf der Hand. Aber es ist da. Es macht klar, du musst nicht erst alles im Griff haben oder dein Leben perfekt abgesichert haben, um mit Gott unterwegs zu sein. Nachfolge befreit dich von dem Wahn, du müsstest dir erst deine unverletzliche bürgerliche Festung bauen, bevor du anfangen kannst, für Gott und die Welt relevant zu sein. Gott begegnet im Provisorium, in der Unsicherheit. Und genau dort schenkt er Halt, den keine Mauer bieten kann. Beim zweiten, dem Jesus begegnet, geht es ein bisschen andersrum. Jesus spricht ihn direkt an und fordert ihn auf. Folge mir nach. Und da wird's noch ungemütlicher, finde ich. Dieser Mensch antwortet mit etwas, das wir alle sofort unterschreiben würden, glaube ich. Herr, erlaube mir zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Es gibt wenig heiligere Pflichten als diese, auch im Judentum. Es ist der Inbegriff von Anständigkeit und Pietät. Vielleicht ist aber das zuvor noch etwas erledigen unser wirklich bester Schutzraum. Solange wir noch eine dringende, moralisch unangreifbare Pflicht haben, müssen wir uns dem radikalen Ruf des Lebens gar nicht stellen. Das Ja, aber ist ja eine Schutzmauer, die wir zwischen uns und Gottes Zukunft bauen. Jesus antwortet reichlich unbarmherzig, wie so ein Vorschlaghammer nun mal ist, um diese Mauer einzureißen, fast grausam. Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Ich stehe davor und schüttel den Kopf. Es ist entsetzlich. Aber Vorsicht! Daraus lässt sich keine grundsätzliche, allgemeingültige Haltung und Aufforderung machen. Das ist auch keine neue Ordnung, dass Jesus sagt, das ist in keinem Fall nötig. Die Toten bleiben halt tot und da kümmere dich nicht drum. Das ist kein Verbot zu trauern, sondern es ist in dem Zusammenhang, in dem es steht, eine Notfallethik vielleicht sogar. Denn der Zusammenhang, in dem dieses Geschehen hier stattfindet, ist doch, Jesus geht die letzten Meter. Und das ist nicht mehr die Zeit, in der uns irgendwelche Pflichten aufhalten. Denkt an Notfallsanitäter oder Feuerwehrleute im Einsatz. Wenn ein Haus brennt, wenn jede Sekunde über Leben und Tod entscheidet, dann fragst du gerade nicht nach dem Protokoll der Grabpflege. Dann ist auch gar nicht wichtig, ob das Grab jetzt halb mit Steinen bedeckt sein darf oder nicht. Dann ist anderes dran. Dann zählt nur der Fokus auf das Feuer oder die Rettung. Jesus weiß, dass das Reich Gottes jetzt anbricht. Er sieht, dass das Kreuz vor Augen steht, vor ihm, und dass der Ostermorgen dahinter ist. Er will nicht, dass du dich in der Vergangenheit vergräbst, in dem, was ohnehin nicht mehr zu ändern ist. Spricht trotzdem den Schmerz und das Verlorene an, ja. Lädt dich aber ein. Bleib nicht bei den Toten stehen. Das Ziel des Lebens, es ist vor dir, nicht hinter dir. Es gibt Momente, da ist für das übliche Geschäft keine Zeit mehr, weil Gott im Hier und Jetzt lebendige Zeugen braucht, wie er auch diesem Zweiten dann sagt. Du aber gehe los und verkünde das Reich Gottes. Das ist nämlich der Nachsatz. Das ist das Ziel, das ist der Schwerpunkt, das ist die Ausrichtung. Und schließlich ist er der Dritte, und über den wundere ich mich menschlich ein bisschen. Ich will dir folgen, Herr, sagt er, doch erlaube mir zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Ich finde ja manches einfach nur ein bisschen amüsant, wenn ich das so lese. Denn der hat ja, also wenn er der Dritte ist, hat er mitgekriegt, was vorher passiert ist. Also nach meinem Verstehen würde ich doch erst meine Dinge ordnen und dann sagen, jetzt will ich dir nachfolgen. Nee, macht er nicht. Der fragt danach, der will folgen und sagt dann gleich selbstständig, aber ich muss erst noch einmal nach Hause mich verabschieden. Das wäre doch schön. Und auch das kann ich durchaus verstehen, diesen Anlass. Er möchte nur noch einmal kurz zurückblicken, sich vergewissern. Irgendwie die familiäre Bande, die er hat, wertschätzen, Liebe ausdrücken. Aber auch das ist nicht mehr dran. Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Das Wochenspruch für diese Woche, ihr kennt das alles sehr gut, ne? Und die von euch, die irgendwie in bäuerlichen Kontexten groß geworden sind oder zumindest noch mehr Idee davon haben als ich, die wissen, wie das ist mit diesem Pflug und dass man dann am besten nicht zurückguckt, weil sonst diese Furche so krumm und schief wird und dann ist der Ertrag vom Feld nicht so, wie er eigentlich sein könnte und sollte. Da warnt Jesus hier vor einer ganz bestimmten Gefahr, dass wir vor lauter Nostalgie oder Angst um das Vergangene den Augenblick verpassen, in dem Gott uns hier und jetzt braucht. Natürlich wissen wir auch, Gottes Wirken lässt sich oft im Rückblick deuten und erkennen. Das wissen wir aus unserem Leben. In aller Regel ist es doch so, dass wir im Hier und Jetzt in diesem Rausch des Lebens ganz selten wissen, ach hier, da winkt Gott gerade und das ist der Weg, sondern wenn wir zurückschauen, entdecken wir, ach so war das, ja wow, welch ein Segen darauf lag. Dieser Blick zurück ist kostbar und schenkt tiefe Dankbarkeit. Aber Jesus meint hier wirklich etwas anderes. Er meint den Blick, der uns bindet, der Blick, der uns gefangen hält, so als würden wir im Gestern leben oder uns danach sehen, dass es so schön ist, wie es mal war, obwohl es nie so war. Denn Vergangenheit ist oft verklärt. Der Blick zurück, der uns gefangen hält in alten Kränkungen, in vielleicht auch Fehlentwicklungen von gestern oder in der Sehnsucht nach einer wirklich guten alten Zeit. Das ist ein Blick, der uns festhält und der keinen Morgen und keinen Aufbruch zulässt. Wer die Hand am Pflug hat und starr nach hinten schaut, der verliert die Orientierung dafür, wo heute gepflanzt werden muss. Oculi, meine Augen sehen stets auf Gott. Das ist kein Befehl, die eigene Geschichte zu vergessen. Ganz und gar nicht. Es ist eine Einladung zur Befreiung. Du musst dein Leben nicht rückwärts leben. Du darfst darauf vertrauen, dass Gott dir den Rücken stärkt und schützt, während du den Schritt nach vorne wagst. In diesem Text, in diesen wenigen Zeilen, liegt eine große Provokation. Er kratzt an Selbstgewissheiten. Wir könnten die Entscheidung für das Leben immer wieder auf morgen verschieben. Jesus ruft an den Pflug, die Hand anzulegen, weil er zutraut, eine neue Spur zu ziehen in diese Welt hinein und damit Spuren zu hinterlassen. Er spricht jeden dieser drei Menschen in ihrer tiefsten Verletzlichkeit an, ihrer Sehnsucht nach Schutz, ihrer Trauer, ihren sozialen Bindungen, und ignoriert diesen Schmerz gar nicht. Aber er setzt eine Verheißung dagegen, die größer ist als alles, was wir hinter uns lassen. Folge mir. Er lädt dich ein in die Bewegung, die an dir handelt, noch bevor du folgen kannst. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alles Verstehen, bewahre unser Herz und Sinne in Jesus Christus. Amen.